Kennt jemand von euch die 12 Apostel? Kennt ihr die? Also ich meine die hier. Kennt die jemand? War jemand schon mal jemand dort? 12 Apostles, genau. In Südaustralien an der Great Ocean Road, das sind die 12 Apostel, die heißen offiziell so. Vielleicht eben war schon mal jemand von euch dort. Ich war schon mal dort. Das sind also eigene Fotos hier. Das ist ein wunderschöner Küstenabschnitt im Süden von Australien. Und da gibt es diese Felsformation, die ihr hier seht. Und die wird eben die 12 Apostel genannt. Ich meine, es gibt auch irgendwo in Südafrika nochmals diese 12 Apostel, auch so eine Gesteinsformation. Das ist wunderschön dort. Es sind aber gar nicht mehr 12 inzwischen, weil die ja, über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte erodieren die. Ich glaube, es sind inzwischen noch 8, aber sie heißen immer noch 12 Apostel. Und die sind eben dort an dieser Great Ocean Road, das ist eine wunderschöne Küstenstraße, sind die stehen die. Und das ist mir in den Sinn gekommen, so als Einstieg in die Apostelgeschichte, in dieses biblische Buch. Und ich wünsche mir, dass uns da auch so ein Panorama auftut, wie wenn man auf dieser Great Ocean Road unterwegs ist im Süden Australiens und da immer wieder ein neues Panorama erblickt, etwas Neues entdeckt. Da wünsche ich mir, dass wenn wir da in die Apostelgeschichte eintauchen, dass wir da auch sowas erleben, dass wir immer wieder so ein neues Panorama entdecken, was der Heilige Geist tut, wie er gewirkt hat und wie er auch heute noch wirkt. Nicht als Unbeteiligte, weil wir sind ja da immer noch dran. Die Apostelgeschichte ist ja irgendwie auch der Start der Kirchengeschichte. Und alles, was heute irgendwie mit Gemeinde, mit Kirche zu tun hat, das geht auf diese Anfänge zurück in der Apostelgeschichte. Also wir machen das nicht als Unbeteiligte, sondern wir sind Teil davon. Und da wünsche ich mir, dass uns der Heilige Geist bewegt. Und unser Herzschlag als Kirche lautet ja, begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Und ich bin überzeugt, ein Herz, das in diesem Rhythmus schlagen will, mit diesem Herzrhythmus, das geht nur mit dem Heiligen Geist. Das geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das Buch, dieses biblische Buch Apostelgeschichte, das ist die Geschichte davon, wie die ersten Jesus-Nachfolger bewegt vom Heiligen Geist gewirkt haben. Und das ist eine spannende Sache. Und es ist etwas, das uns inspirieren kann. Und dabei ist der Name Apostelgeschichte eigentlich ein wenig irreführend, weil der Autor, jetzt ist meine Stimme weg, stimmt das? Ja, hei, hei, hei. Zweites Mikrofon. Soll ich das hier nehmen? Besser? Sehr gut. Also dieses Buch Apostelgeschichte, das müsste eigentlich anders heißen. Weil der Autor, also der menschliche Autor der Apostelgeschichte, da sage ich nachher mehr dazu, der rückt gar nicht die Apostel ins Zentrum seiner Geschichte, seiner Berichterstattung. Wir erfahren nämlich gar nicht so viel von diesen 12 Aposteln. Es stehen vor allem Petrus und Paulus so im Zentrum, oder von denen erfahren wir einiges. Und gleichzeitig sind die Apostel gar nicht so die Hauptakteure. Die Hauptrolle in der Apostelgeschichte spielt nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat die Hauptrolle in der Apostelgeschichte. Also wenn man jetzt die Apostelgeschichte verfilmen würde, dann würde der Oscar eigentlich an den Heiligen Geist gehen und nicht an sonst jemanden. Und gleichzeitig würde er auch den Oscar bekommen für das beste Drehbuch und für die beste Regie. Das ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Wir können das an verschiedenen Stellen nachlesen. Ich zähle da die Bibelstellen nicht auf, die sind im Skript drin. Aber die Apostel, von denen lesen wir, die predigen voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist überwindet die Grenzen zu den Heiden, also zu den Nichtjuden. Der Heilige Geist, der sendet nicht nur Philippus in die Wüste zu diesem äthiopischen Kämmerer, sondern er sendet auch Paulus und Petrus und Barnabas auf die erste Missionsreise. Der Heilige Geist ist es, der immer die Führung behält in dieser Geschichte. Zum Beispiel, wenn er Paulus verwehrt, durch die Provinz Galatien zu ziehen. Oder
ein paar Beispiele, um aufzuzeigen, das ist eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes. Wir könnten es auch die Taten des Heiligen Geistes nennen, dieses Buch. Es wird ja zum Teil die Taten der Apostel genannt. Aber eigentlich ist es oder sind es die Taten des Heiligen Geistes. Und in diesem Sinne hat die Apostelgeschichte Kraft, uns in die Freiheit zu führen. Weil der Geist ist es ja, der in die Freiheit führt. Und das gilt auch für uns als ganze Gemeinde. Diese Apostelgeschichte zeigt uns, wie der Heilige Geist das Evangelium ausbreitet, ausgehend von Jerusalem in die ganze Welt. Und nichts kann ihn dabei aufhalten, nichts bis zum heutigen Tag. Die Apostelgeschichte zeigt uns, wie der Heilige Geist ganz unterschiedliche Menschen in seinen Dienst nimmt, zum Beispiel von diesem redegewandten Philippus, aber auch zu der tatkräftigen Tabitha, bis zu einem ängstlichen Hananias. Nur drei Beispiele. Der Heilige Geist nimmt verschiedene Menschen in seinen Dienst, um das Evangelium auszubreiten bis an die Enden der Erde. Und wir sehen in der Apostelgeschichte auch, dass die dunkelsten Zeiten nichts daran ändern können, ob Verfolgung, Gefängnis, irgendwelche Behördenwillkür oder auch Tod, nichts kann ihn daran hindern, das Evangelium auszubreiten. Alles muss diesem Auftrag dienen, dass das bis in die hintersten Ecken dieser Welt geht.
Und da können uns die Menschen in der Apostelgeschichte auch ein Vorbild sein, wie sie sich da vom Heiligen Geist gebrauchen lassen.
Das ist spannend, oder? Ich weiß nicht, wie gut kennst du die Apostelgeschichte? Kennst du die gut? Wann hast du das letzte Mal darin gelesen? Ich lade dich ein, dass du dich da auf den Weg machst. Aber das ist jetzt schon ein Phänomen, oder? Gut, wir sind wieder da. 28 Kapitel hat die Apostelgeschichte und ich werde da nicht so alles durchpredigen. Und deshalb will ich dich gleich zu Beginn ermutigen, lies doch in der kommenden Zeit mal die Apostelgeschichte. Tauch da ein und lass dich überraschen, wie der Heilige Geist wirkt in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Und bereits der menschliche Autor, er hat uns da was zu sagen. Habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Ja, wer ist denn das, der diese Apostelgeschichte geschrieben hat, der da in der Ich-Form schreibt? Wisst ihr, wer das war? Der Lukas, genau, das war der Lukas. Und mit seinem ersten Bericht meint er natürlich sein Lukas-Evangelium. Das ist sein erster Bericht. Und das hier ist jetzt wieder der zweite Teil seines Berichtes, die Apostelgeschichte. Lukas war ein Arzt und er war ein Begleiter vom Apostel Paulus. Und er schreibt hier die Apostelgeschichte. Und spannend ist, was er am Beginn seines Evangeliumberichtes schreibt. Wir springen mal kurz an den Beginn des Lukas-Evangeliums. Da sagt er nämlich gleich zu Beginn: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht zu verfassen über all diese Dinge, die da in unserer Mitte geschehen sind und von denen wir erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren, also von den Aposteln. Also er sagt auch, schon viele haben das versucht aufzuschreiben und wir wissen, wir haben heute 4 Berichte davon. Einer davon ist eben von Lukas, das Lukas-Evangelium. Und dann sagt er von sich selbst: Auch ich hielt es für richtig, nachdem ich in allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse aufzuschreiben. Und zwar für Theophilus, das ist der gleiche Empfänger dann auch wie bei der Apostelgeschichte und dann natürlich die Gemeinde. Und das ist spannend, oder? Als Christen gehen wir davon aus, dass die Bibel und damit auch das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, dass die inspiriert sind von Gottes Geist. Die Bibel ist ja nicht irgendein Buch, sondern sie ist inspiriert von Gottes Geist, können wir nachlesen, da glauben wir dran als Christen. 2. Timotheusbrief, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und gleichzeitig sehen wir hier den Lukas als Verfasser, der die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und jetzt, das finde ich spannend, oder? Deshalb habe ich dir gesagt, Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Apostelgeschichte, wie die Bibel überhaupt, einfach so wie ein Diktat war. So als hätte es keine Rolle gespielt, wer denn die jetzt geschrieben hat als Mensch. Und Lukas sagt es ja hier, hey, ich bin dem sorgfältig nachgegangen. Das ist journalistisches Handwerk, das er da betrieben hat. Der hat sich informiert, der hat Leute interviewt, in seinem Bemühen möglichst genau und sorgfältig aufzuschreiben, was da passiert ist. Also das widerspricht sich nicht, dass der Heilige Geist wirkt, auch bei der Bibel inspiriert und gleichzeitig der Mensch wichtig ist mit seinem Erleben und auch sorgfältig dabei ist bei dem, was er tut. Das finde ich spannend für eine Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist schaltete uns Menschen nicht aus, wenn er wirkt. Das war auch bei Lukas nicht so. Lukas will es genau wissen. Das finde ich wichtig. Er hat sorgfältig recherchiert. Auch wenn es um das Wirken des Heiligen Geistes geht, ist es gut, wenn wir sorgfältig sind. Nicht alles, was immer nach Heiligen Geist aussieht, ist auch der Heilige Geist. Es ist auch wichtig, sorgfältig zu sein. Da inspiriert mich dieser Lukas. Und es zeigt uns, wie der Heilige Geist auch mit uns Menschen zusammenwirkt. Und dann setzt der Heilige Geist eben in Bewegung. Er beginnt etwas in Bewegung zu setzen. Und zwar setzt er diese 12 Apostel in Bewegung. Und zwar zuerst einmal, indem er sie nochmals so in eine intensive Reich Gottes Schulung versetzt. Wir lesen da nämlich, dass Jesus, also bevor das geschah, da bei den Aposteln, die er auserwählt hatte, also Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Jesus hat unter der Leitung des Heiligen Geistes gewirkt, ja. Wie viel mehr brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes wirken, wenn schon Jesus unter der Leitung des Heiligen Geistes da gewirkt hat? Und dann lehrt er da seine Jünger nochmals. Er weiß, er geht bald weg, Jesus, er wird nicht mehr sichtbar da sein. Er wird dann seinen Geist schicken, aber er nützt diese Zeit und nochmals intensiv mit seinen 12 Aposteln über etwas zu sprechen. Und über was spricht er da mit ihnen? Ja, was hättest du da ausgewählt, wenn du weißt, Jesus hat jetzt noch 40 Tage Zeit und dann ist er weg. Was soll er da denen nochmals sagen, diesen Aposteln? Er lehrt sie über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das habe ich schon viel gelesen und jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich, hey, da wäre ich gerne dabei gewesen. Weil es ist nicht überliefert. Wir haben keinen Bericht, was Jesus da in diesen 40 Tagen mit diesen Jüngern besprochen hat. Klar, wir werden einiges davon in den Evangelien finden und auch wir sehen es an den Auswirkungen dann in der Apostelgeschichte. Aber wow, wäre das nicht cool gewesen, dabei zu sein, wenn Jesus sagt, komm jetzt, ich sage euch nochmals 40 Tage lang, so wie das ist mit dem Reich Gottes. Spannend, oder? Und deshalb lasst uns kurz reinschauen in ein kurzes Video zum Reich Gottes. Ja, ich kann jetzt hier nicht weiter ausholen, es sind 4-5 Minuten. Tauchen wir kurz ein in den großen Bogen des Reiches Gottes. Und das ist ausgehend ein kurzes Video zu einem Bibelvers aus dem Alten Testament, den lese ich euch noch. Der steht im Jesaja. Da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion, also zu Jerusalem sagt, dein Gott herrscht als König, Reich Gottes. Schauen wir kurz rein.
Im Buch Jesaja gibt es ein wunderschönes Gedicht.
Es erzählt, wie Jerusalem gerade von Babylon zerstört worden war, einem großen Reich im Norden. Die jüdische Bevölkerung wurde ins Exil geschickt. Nur einige blieben in der Stadt zurück und fragten sich, was ist da passiert? Hat unser Gott uns im Stich gelassen?
Ja, denn Gott wollte eigentlich von der Stadt Jerusalem aus über die Welt regieren und für alle Frieden und Segen bringen.
Jesaja hatte gesagt, dass sich das Volk Israel die Zerstörung Jerusalems selbst eingebrockt hatte. Sie hatten sich von Gott abgewandt, waren korrupt geworden und deshalb wurde ihre Stadt und ihr Tempel zerstört.
Alles scheint verloren.
Aber dann geht das Gedicht weiter. Es erzählt von einem Wächter auf der Stadtmauer. Und weit draußen auf den Bergen sehen wir einen Boten. Er rennt auf die Stadt zu und ruft gute Nachrichten. Und Jesaja sagt, wie schön sind auf den Bergen die Füße von denen, die gute Neuigkeiten bringen.
Schöne Füße?
Ja, die Füße sind schön, weil sie eine schöne Nachricht überbringen.
Welche Nachricht denn?
Dass Israels Gott trotz Jerusalems Zerstörung immer noch als König regiert. Und eines Tages wird er selbst in diese Stadt zurückkehren, seinen Thron besteigen und Frieden bringen.
Und die Wächter singen vor Freude wegen dieser guten Nachricht, dass ihr Gott immer noch regiert.
Im Neuen Testament finden wir diesen Begriff wieder, die gute Nachricht. Das griechische Wort ist Euangelion. Daher kommt auch das Wort Evangelium.
Wenn Christen also sagen, glaubst du an das Evangelium, meinen sie, glaubst du an die Nachricht.
Aber nicht irgendeine Nachricht. Die Bibel meint damit immer die Ankündigung dieses neuartigen Königreichs. Die Evangelien im Neuen Testament fassen mit diesem Begriff die gesamte Lehre von Jesus zusammen. Jesus ging hin und verkündigt die gute Nachricht von Gottes Königreich.
Also hat Jesus sich selbst als Boten gesehen, der die Neuigkeit von Gottes Herrschaft bringt.
Ja, aber wie er Gottes Herrschaft beschreibt, ist überraschend. Überleg mal, ein mächtiges, erfolgreiches Königreich muss stark sein. Es muss seinen Willen durchsetzen können und seine Feinde besiegen. Aber Jesus sagte, der Größte in Gottes Königreich ist der Schwächste. Jemand, der liebt und den Armen dient. Unter Gottes Herrschaft leben bedeutet, auf das Böse zu reagieren, indem du deine Feinde liebst und ihnen vergibst und dich um Frieden bemühst. Das ist ein Königreich, das auf dem Kopf steht.
Jesus hat auch gesagt, dass dieses Königreich mit ihm gekommen ist.
Genau. Da gibt es zum Beispiel diese interessante Geschichte von einem hochrangigen römischen Offizier. Er kommt zu Jesus und fleht ihn an, seinen Diener zu heilen. Er nennt Jesus sogar seinen Herrn und erkennt damit Jesus als seine Autorität an. Jesus lobt den Offizier, weil er als einziger etwas erkannt hatte, nämlich dass Jesus nicht nur Gottes Königreich verkündet, sondern selbst der König ist.
Und so verbreitet sich die Nachricht, dass dieser jüdische Mann aus Galiläa so redet und handelt, als wäre er der König von Israel. Er wählt sich 12 Jünger aus, als Bild für die 12 Stämme Israels. Er heilt Menschen und vergibt ihre Sünden.
All das wurde zu bedrohlich für Israels Anführer, sodass sie beschlossen, Jesus umbringen zu lassen. Und Jesus ließ das zu.
Was ziemlich komisch ist, wenn du versuchst, König zu werden.
Eben. Aber Jesus wusste, genau das muss passieren. Jesus sah, dass die Schuld und der Schaden seines Volkes Israel nur ein kleiner Teil des gesamten menschlichen Zustands war. Die ganze Menschheit hatte gegen Gott rebelliert, was zur Tragödie und zur Verwüstung unserer Welt führte. Wie kann Gott seine Herrschaft über so eine Welt wieder antreten? Jesus glaubte, durch einen Akt der aufopfernden Liebe für seine Feinde. Deshalb wird die Kreuzigung in den Evangelien auch wie eine Thronbesteigung beschrieben. Jesus, der König der Juden.
Ja, er bekommt eine Krone und ein königliches Gewand.
Er wird erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern an das Kreuz.
Wie schön sind die Füße, die gute Nachricht bringen.
Und die gute Nachricht ist, dass Jesus den Tod besiegt hat und als König regiert. Er hat sich selbst um unsere Schuld und Verdorbenheit gekümmert und hat sie mit seinem Leben und seiner Liebe überwunden.
Und dann schickt Jesus seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Das Königreich, das alles auf den Kopf stellt.
Und sie sollen jeden einladen, Jesus ihre Loyalität zu schenken. Dem König, der den Tod mit seiner Liebe besiegt hat.
Wow. Haben wir wieder mal eine kurze Zusammenfassung. Jesus schickt seine Nachfolger los, um die gute Nachricht von diesem Reich bekannt zu machen. Genau an diesem Punkt stehen wir jetzt hier in der Apostelgeschichte. Weil genau das sagt jetzt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Aposteln hier. Aber er lässt sie nicht einfach so losziehen. Er sagt nicht einfach, jetzt geht,
sondern er will ihnen eine ganz spezielle Befähigung mit auf den Weg geben. Er sagt zu ihnen, verlasst Jerusalem noch nicht, bleibt hier, sondern wartet darauf, dass sich etwas erfüllt, das ich euch bereits angekündigt habe. Wir können das nachlesen im Johannesevangelium. Dort hat Jesus das angekündigt, die Verheißung des Heiligen Geistes hat er davon gesprochen. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, sagt ihnen Jesus schon dort. Und jetzt sagt er, bleibt in Jerusalem, wenn ich dann jetzt gleich weggegangen bin, bleibt hier, wartet dort. Ihr werdet sowas erleben wie eine Taufe. Und Taufe, das konnten sie schon verbinden, sie kannten die Wassertaufe, aber Jesus sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und bevor dann Jesus zum entscheidenden Punkt kommen kann, haben die Jünger noch eine Frage. Sie sagen dann nämlich, Jesus, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das Reich für Israel wiederherstellen wirst? Eben gerade hat Jesus 40 Tage lang mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen. Ja, intensiv. Und immer noch haben sie nicht alles verstanden, oder? Das finde ich beruhigend, wenn es uns auch ab und zu so geht. Sie interessieren sich für sein irdisches Reich jetzt in diesem Moment, wie bei David und Salomo. Und sie wollen Zeiten und Zeitpunkte wissen, aber Jesus, er will sie in Bewegung setzen. Er geht gar nicht darauf ein, er sagt, hey, schaut, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das ist das, was jetzt wichtig ist. Ich will euch in Bewegung setzen, weil das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Hier in Jerusalem und dann immer weiter bis an alle Enden der Erde. Also der Heilige Geist wird mit Kraft auf sie herabkommen. Und diese Auswirkungen, die siehst du, wenn du die Apostelgeschichte liest, da werden wir auch noch dazu kommen. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die ist eben Dynamis, das ist das Wort, das hier steht im Griechischen für diese Kraft. Dynamis, ja, das ist im Deutschen dynamisch, kennen wir, oder? Das ist eine von Kräften erzeugte Bewegung. Also wenn diese Kraft vom Heiligen Geist kommt auf diese Apostel, dann setzt er sie in Bewegung, auch unser deutsches Wort Dynamit stammt übrigens von diesem Wort, das hier für Kraft steht. Also der Heilige Geist ist Dynamit, ja. Wenn Dynamit im Spiel ist, dann kommt schon was in Bewegung, oder? Und das ist das, was Jesus da sagt. Hey, bleibt nicht da stehen bei diesem Zeiten und was weiß ich, ist es jetzt so, sondern geht, wie ich gesagt habe, wartet, erwartet. Warten ist erwarten, wenn es um Glauben geht und um den Heiligen Geist. Erwartet, dass der Heilige Geist kommt, dass er euch Kraft geben wird, und zwar mit einem ganz bestimmten Ziel. Ihr werdet meine Zeugen sein in dieser Welt. Ihr werdet Zeugnis dafür ablegen, was ich getan habe, wer ich bin, was mein Reich ist. Ihr werdet diese Botschafter sein, die wir da vorher in diesem Video am Schluss gesehen haben, die in die Welt hinausgehen. Also diese Kraft vom Heiligen Geist, das ist auch nicht einfach jetzt Selbstzweck, damit ich sagen kann, ja cool, jetzt habe ich da so ein paar, irgendwie so eine spezielle Kraft vom Heiligen Geist, sondern die hat ein Ziel, eine Aufgabe. Gott will was in Bewegung setzen in dieser Welt. Er will, dass sein Reich bekannt wird. Er will, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dafür rüstet er aus mit seinem Heiligen Geist und schickt seine ersten Apostel los. Und da geht das weiter bis heute. Auch heute noch will der Heilige Geist uns in Bewegung setzen. Er will sein Evangelium ausbreiten in dieser ganzen Welt, diese gute Nachricht, dass Jesus immer noch König ist, dass er als König regiert, auch in dieser Welt, auch wenn wir es noch nicht sehen oder nicht so sehen, wie wir es uns manchmal vielleicht vorstellen. Aber das Reich Gottes, es hat mit dem Kommen von Jesus angefangen. Und wir dürfen es bezeugen in der Kraft des Heiligen Geistes. Da habe ich uns nochmals ein kurzes Video, das geht jetzt nur 2 Minuten. Da haben wir einen kurzen Einblick in die Ausbreitung des Christentums in den vergangenen 2000 Jahren. Ich sage nachher dann noch kurz was dazu. Es geht auch eher schnell. Man muss sich vor allem auf das Weiße achten, dann siehst du das so. Sonst, es geht allmählich schnell. Schauen wir rein. Vielleicht denkst du jetzt, ja okay, der christliche Glaube hat sich über die ganze Welt ausgebreitet, aber wir haben es gesehen, es zieht sich immer wieder mal irgendwo auch zurück. Und ist auch klar, 2015 war jetzt da der Schluss, jetzt sind wir 2024. Ist denn das jetzt so in der Schweiz zum Beispiel, wie es das natürlich kann man ein bisschen relativieren auch, aber es zeigt etwas von dieser Dynamik. Und das hat begonnen damals bei den Aposteln, ganz am Anfang, als Jesus seine ersten Nachfolger losgeschickt hat zur Ausbreitung, zur Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Und auch heute, 2000 Jahre später, sind wir immer noch Teil davon. Es gibt auch noch Flecken, weiße Flecken oder so, das zieht sich wieder zurück. Und ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist auch uns heute noch in Bewegung setzen will. Glaubst du, dass der Heilige Geist auch heute noch dich und mich in Bewegung setzen will, um dieser Welt diese gute Nachricht zu verkündigen? Um dieser Welt diese gute Nachricht zu bringen, dass Jesus König ist. Und dass es gut ist, wie dieser römische Hauptmann im ersten Video, den wir gesehen haben, heute schon, seine Knie zu beugen vor diesem König und zu sagen, hier ist mein Leben, ich vertraue dir mein Leben an. Der Heilige Geist befähigt uns dazu und wir brauchen das auch. Wir können das nicht einfach so aus uns selbst. Und auch damals schon, genau wie heute, besteht die Gefahr, dass immer wieder auch was erstarrt. Schon bei den Jüngern war das so, damit will ich so auch gegen den Schluss kommen. Es folgt nämlich dann in der Apostelgeschichte hier zu Beginn das, was wir heute Himmelfahrt oder in Schweizerdeutsch die Auffahrt nennen. Jesus geht weg, er ist nicht mehr sichtbar hier. Und dann kommt es zu dieser Szene, dass dann die Jünger dastehen und dann kommen diese Engel und sie sagen zu ihnen, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Da bin ich so hängen geblieben beim Lesen und ich finde, das ist so wie sinnbildlich. Ja, die stehen da und starren in den Himmel, Jesus ist weg. Und jetzt? Jesus hat gesagt, bleibt in Bewegung, geht nach Jerusalem. Er wartet auf den Heiligen Geist und die stehen hier und starren. Ja, wie schnell geht das, dass wir auch erstarren? Vielleicht, dass wir auch hier stehen und starren, anstatt in Bewegung zu bleiben. Ja, ich brauche das immer wieder, dass der Heilige Geist in meinem Leben etwas in Bewegung setzt. Dass er mich immer wieder auch berührt, sonst bleibe ich nicht in Bewegung. Und mancher braucht es so Engel oder was weiß ich, wo sagen, hey, komm jetzt, was stehst du hier und starrst rum? Bleib in Bewegung. Und das bedeutet ja nicht jetzt einfach Aktivismus, sonst würde ich jetzt gegen meine letzte Predigtserie predigen, oder? Mit der Rastlosigkeit, also das ist nicht gemeint mit der Bewegung. Für die Jünger hier bedeutet es zuerst einmal zu warten, aber es ist eben ein aktives Warten. In Bewegung bleiben bedeutet auch erwarten, dass der Heilige Geist etwas tut, dass er mit mir was tun will. Und das ist jetzt als nächstes auf dem Programm für diese Apostel. Geht nach Jerusalem, wartet auf den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist jetzt für uns oder für dich und für mich. Aber es ist vielleicht einfach mal, bleib in Bewegung. Der Heilige Geist will, dass wir in Bewegung bleiben. Und nur mit dem Heiligen Geist bleiben wir überhaupt in Bewegung, auch als Kirche. Sonst erstarrt die Kirche ohne den Heiligen Geist. Vielleicht ist es, dass du dich in der Partnerschaft übst mit dem Heiligen Geist. Dass du sagst, ja, ich brauche dich. Das ist ja nicht auf Augenhöhe Partnerschaft. Er ist mein Mentor, oder? Er ist mein Herr. Aber ich will irgendwie üben, mit ihm in Partnerschaft zu leben, an jedem normalen Tag meines Lebens. Vielleicht ist es, dass du sagst, wow, das Reich Gottes fasziniert mich. Was hat mich da Jesus zu lehren durch seinen Geist? Vielleicht ist es, dass du sagst, in Bewegung bleiben, komm, ich lese mal die Apostelgeschichte. Vielleicht hast du schon länger nicht mehr so regelmäßig Bibel gelesen. Das kann ja auch passieren, ja. Ist vielleicht manchmal auch so ein Erstarren. Dann nimm doch die Bibel und lies mal die Apostelgeschichte. Vielleicht ist es, dass du aktiv erwartest, dass der Heilige Geist etwas tut, dort, wo du jetzt gerade bist. Weil du auch spürst, da ist was erstarrt. In einer Beziehung, in deinem Alltag, weiß ich wo. Und es braucht dieses Wirken des Heiligen Geistes, damit da wieder Dynamik reinkommt. Vielleicht bedeutet in Bewegung zu bleiben, dass du aktiv Zeuge bist für das Evangelium in deinem Umfeld. Was ist dein nächster Schritt? Die 12 Apostel in Australien, da die ich am Anfang gezeigt habe, die sind dem Zerfall ausgeliefert, die werden zerfallen. Aber das, was der Heilige Geist gewirkt hat durch die ersten 12 Apostel und durch seine Nachfolger in den vergangenen 2000 Jahren, das bleibt bestehen. Und was der Heilige Geist heute wirken will in deinem Leben, ist das, was auch bestehen bleiben wird. Kommt doch nach vorne, Band. Wir wollen nachher miteinander einsteigen in den Lobpreis und in das Abendmahl. Nimm doch diese Frage mit. Was bedeutet es für dich, in Bewegung zu bleiben mit dem Heiligen Geist? Nimm das mal mit in diese Zeit, jetzt in diese Zeit des Lobpreises. Wir wollen gemeinsam Gott Raum geben in dieser Zeit, im Lobpreis und im Abendmahl. Wir wollen Gott persönlich begegnen. Wir wollen uns in seiner Gegenwart bewegen lassen von seinem Heiligen Geist. Wir feiern gemeinsam das Abendmahl. Wir feiern da die Gemeinschaft mit Gott, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz das möglich gemacht hat, dass wir durch seinen Geist lebendig werden können in der Gemeinschaft mit ihm. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was irgendwie zwischen uns und Gott steht. Unsere Schulden, alles, aus Liebe und aus Gnade. Das ist ein Geschenk. Und wenn du das für dich in Anspruch nehmen willst, wenn du das mitfeiern willst, weil du sagst, ja, ich glaube, Jesus ist mein Herr und mein König, dann bist du eingeladen, dieses Abendmahl mitzufeiern. Wir feiern das nachher während diesen drei Liedern, die wir singen werden. Könnt euch frei bewegen. Es sind einfach drei Lieder. Ich sage das deshalb, weil es ist so ein wenig Tradition bei uns geworden. Erstarrt, das ist so. Im ersten Lied, da bleiben wir sitzen, ja, und ab dem zweiten Lied gehen wir zum Abendmahl, das ist kein Problem. Ich sage es nur, weil heute singen wir nur drei Lieder. Okay, also kein Stress, aber bleib in Bewegung. Ihr könnt ab dem ersten Lied ganz entspannt einfach euch bewegen. Hier vorne und auch hinten im Saal feiern wir das Abendmahl. Nimm das in Empfang als ein Geschenk von Gott. Und du kannst dich auch segnen lassen hinten beim Gebet. Da ist Roger Wenger und Ruth Wick. Sie stehen zur Verfügung für ein persönliches Gebet. Lass für dich beten. Ich lese uns die Einsetzungsworte und dann feiern wir gemeinsam. Dann nahm Jesus das Brot, er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert das immer wieder, um euch an mich zu erinnern. Und so nahm er auch, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Und ich bete darum, dass du das wieder neu, immer wieder neu lebendig machst in unseren Herzen, auch jetzt hier und heute. Das ist das erste Werk, das du tust an uns, dass du uns das groß machst, wer du bist, du uns eine neue Geburt schenkst durch deinen Geist. Und ich bete darum, dass du uns das neu groß machst heute. Danke, dass du alles gegeben hast für uns, damit wir lebendig sein können durch deinen Geist in der Gemeinschaft mit dir. Aber wir können auch deine Stimme hören, wir können mit dir unterwegs sein und leben in unserem Alltag, im Bewusstsein und im Glauben und im Wissen, du bist da durch deinen Geist. Und ich bete darum, dass du uns bewegst. Dass du auch jetzt in dieser Zeit des Lobpreises unsere Herzen berührst und etwas in Bewegung bringst, so wie du es willst. Amen.